Nun lasst uns Epheser zuwenden. Wie sehr dem Epheserbuch, dem zweiten Teil, Kapitel 5, und ich werde heute Vers 18 auslegen. Kurze Erinnerung, Epheser, ein Buch, das an die Gemeinde geschrieben ist, ein Lobpreis an die Gabe Gottes an die Gemeinde. Ja, für die Paulus dankt und preist Gott in diesem Buch in besonderer Weise für die reichen Segnungen, die er der Gemeinde gegeben hat. Und aus diesen ganzen Reichtümer für die Gemeinde, die wir haben, ergibt sich natürlich auch eine Konsequenz, und zwar eine ganz praktische Konsequenz für den Alltag, wie wir leben. Und nun hat Paulus zum einen ermahnt, einen würdigen Wandel zu führen, einen Wandel, der unseres Gottes würdig ist. Zum anderen kommt er weiter darauf und legt aus, was das nun heißt, dieser würdige Wandel. Erst einmal, wie es in der Gemeinde aussieht, aber auch dann als einzelne Gemeindemitglieder, als Gläubige nach außen hin in der Welt. Und hier geht es jetzt in erster Linie um unser allgemeines Leben, um unser Charakterzug, um unseren Wesenszug als Menschen. Und jetzt sind wir zu einer Stelle gekommen, die durchaus sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Ein Bereich, in dem sehr viel Verwirrung herrscht, sehr viel Unkenntnis, wo viele Menschen eine Überzeugung haben, von der sie selbst nicht genau wissen, wo die herkommt, aber sie haben sie und vertreten die vehement. Und weil das so entscheidend ist und auf diesem Gebiet doch vieles an Verwirrung und Unkenntnis herrscht, möchte ich es ausführlicher betrachten und werde eben den Abschnitt Verse 18 bis 21 in mindestens zwei Auslegungsstunden, also zwei Predigten, teilen. Ein Bibelschullehrer aus Bonn wurde einmal gefragt, dürfen Christen rauchen? Sehr kontrovers diskutiert dieses Thema. In einigen Kreisen ist es absolut klar und in den anderen Kreisen ist es auch absolut klar, nur halt eben gegensätzlich. Also wurde dieser Bibelschullehrer gefragt, dürfen Christen rauchen? Nein, sagte er, Christen dürfen nicht rauchen, Christen müssen brennen. Und das war gut. Wisst ihr, ich habe leider kein so ein richtiges Wortspiel für das heutige Thema gefunden, oder zumindest Teilthema, muss ich sagen. Wir könnten fragen, dürfen Christen sich berauschen? Nein, Christen dürfen sich nicht berauschen lassen. Christen müssen rauschen mit dem Wind des Geistes. Das klingt nicht ganz so überzeugend wie mit dem Rauchen und Brennen. Aber das ist ein Teil des Themas heute. Dürfen Christen Alkohol trinken? Und warum ja und warum nicht? Und eigentlich geht es in diesem Vers gar nicht so sehr um den Alkohol, deswegen werde ich mich auch nicht so sehr auf den Alkohol festlegen, oder wie soll ich sagen. Ich werde mich nicht allzu sehr in den Alkohol verlaufen. Lasst uns gemeinsam diesen Abschnitt lesen. Epheser Kapitel 5, Verse 18 bis 21. Ich möchte ganz bewusst diesen Zusammenhang lesen. Der Satz ist, und ich sage euch gleich, im Griechischen nach Vers 21 nicht zu Ende. Also wir müssen wirklich einen sehr viel weiteren Kontext nehmen, um es ganz genau zu verstehen. Ich hoffe, es gelingt mir, euch ein bisschen auch die Augen dafür zu öffnen. Oder der Geist wird hoffentlich meine Worte dazu gebrauchen, um euch die Augen zu öffnen. Aber das ist ein Satz. Ich weiß, es gibt Übersetzungen, wo das eingeteilt wird in mehrere Sätze oder auch Teilsätze. Aber es ist jetzt ein Gedankengang. Ja? Behaltet das, es ist ein Gedankengang, der sogar noch weitergeht. Also, Epheser Kapitel 5, Verse 18 bis 21 werde ich lesen. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wir sind von dem Zusammenhang her in einen Teil wo Paulus sehr viel gegenüberstellt. Während er in Kapitel 4, dort wo er beginnt, die praktischen Konsequenzen dessen zu leben, was es heißt, all die Segnungen in der Gemeinde von Christus empfangen zu haben, er beginnt dort mit dem Wandel, den wir würdig unseres Gottes führen sollen, sagt, wozu die Gaben in der Gemeinde gegeben sind. Und in all diesem, vor allem danach, zählt er sehr viele Gegensätze auf. Wir sehen zum Beispiel in Epheser 4, 20 bis 24, da spricht er von dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Und dann auch die Eigenschaften, die zum alten und zum neuen Menschen gehören. In Epheser 5, 1 bis 7 spricht er zum einen von den Begierden, die wir als ich will es haben, es gehört mir haben, gegenüber der Dankbarkeit in Liebe, die sagt, wenn ich etwas bekomme, ich habe es nicht verdient und ich danke für all das, was ich genießen darf und was Gott mir schenkt. Wir sehen dann weiter in Epheser 5, 8 bis 14, da stellt Paulus vor allem Licht und Finsternis gegenüber. Also wie sieht das Leben im Licht aus, wenn ich alles offenlegen kann, was ich tue? Oder in der Finsternis, wo ich versuche zu verstecken, was ich tue, damit es nicht öffentlich bekannt ist, weil ich mich dann dessen schämen würde. Und dann kommt in Kapitel 5, Verse 15 bis 17, also dem Abschnitt unmittelbar vor dem jetzigen Abschnitt, ein törichter Lebenswandel gegenüber einem weisen Lebenswandel. Natürlich ist das alles zusammen immer noch ein großer Kontext, aber in diesem hat er sehr viele Gegenüberstellungen, wo er die Kontraste aufzeigt. Nicht so wie früher. Also nicht in alten Menschen leben, nicht in Begierden, nicht in Finsternis, nicht mit Torheit, wie du deine Zeit verlebst oder den Willen Gottes nicht erkennst, sondern gegen anders, als neuer Mensch mit neuen Wesenszügen, dankbar in Liebe, im Licht leben, einen weisen Wandel, der weiß, die Zeit auszukaufen und die Zeit zu nutzen. Und dann fährt er mit einem und weiter fort und nennt den nächsten Gegensatz und sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Dann haben wir hier in diesem Vers zwei Befehle. Einen Negativbefehl, ein Verbot, etwas, was wir nicht tun sollen, nicht tun dürfen, und etwas, was wir tun sollen, was wir nicht nur dürfen, sondern was wir tun sollen, ein Befehl, ein Gebot. Nun, auf der einen Seite betrachtet, kann man das ziemlich schnell erklären und sagen, okay, was heißt, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist? Klar, man muss nicht sehr viel darüber nachdenken, trink nicht so viel Wein, dass du betrunken wirst und dann nicht mehr deinen Verstand im Kopf hast und ein ausschweifendes Leben führst. Wahrscheinlich war das aber bei weitem nicht alles, was Paulus hier angesprochen hat. Möglicherweise verstehen wir das auch nicht ganz so umfassend, weil wir heute verständlicherweise in einer anderen Kultur leben als damals. Und sicherlich hat auch dieses Berauschende an alkoholischen Getränken heute einen anderen oder vielleicht nur ganz leicht anders gelegten Stellenwert, das weiß ich nicht, als es damals der Fall war. Nun, und ich möchte hier nicht über die verschiedenartigen Erklärungsversuche sprechen. Die einen benutzen diesen Vers, um zu sagen oder dahin zu führen, man darf gar kein Alkohol trinken. Das können wir anhand dieses Verses nicht unterstützen, denn er sagt hier nicht, trinkt keinen Wein. Es gibt sogar andersherum, es gibt einige Stellen, wo zugegeben in ganz konkreten Situationen sogar in gewisser Weise das Trinken von alkoholischen Getränken geradezu befohlen wird oder zumindest empfohlen wird. Ich möchte jetzt keinen großen Vortrag darüber halten, aber als Zusammenfassung so viel sagen. Zum einen, wenn die Bibel vom Wein oder starken Getränk spricht, können wir das nicht immer eins zu eins auf das heutige alkoholische Getränk nehmen. Es gab damals auch schon sehr stark alkoholische Getränke. Dieses Wort, das im Griechischen dann benutzt wird, wird in deutschen Übersetzungen häufig mit starkes Getränk wiedergegeben. Also es waren dann hochprozentige alkoholische Getränke. Wenn die vom einfachen Wein sprechen, dann ist es offensichtlich nicht ganz der Wein, wie wir ihn heute haben, sondern wahrscheinlich wird es eine andere Art von Wein sein, der milder war, aber an dem man sich genauso betrinken konnte, man braucht halt eben ein paar Schluck mehr oder auch einen Liter mehr, das, wie auch immer. Die Bibel sagt klar, wenn jemand viel Wein trinkt, dann ist er betrunken. Das widerspricht auch der Auslegung, dass man sagt, Wein ist eigentlich nur Traubensaft gemeint und deswegen durften die Wein trinken, weil es ja eigentlich nichts Alkoholisches war. Auch das können wir so nicht halten, denn von dem Wein, von dem die Bibel spricht, kann man auch betrunken werden. Nun, dieses Trinkgelage, das Leben in einer Götzenkultur im alten Griechenland oder auch im alten Rom, war sehr viel mit einem ausufernden, oft mit Götzendienst verbundenen Trinkexzessen verbunden. Häufig auch mit sexueller Unmoral und verschiedenen derartigen Praktiken. Nun kann sein, dass es hier nicht nur um diesen körperlichen Effekt geht, dass du betrunken wirst und dann nicht mehr Herr deiner Sinne bist, sondern dass Paulus hier viel mehr diesen religiösen Teil bei sich hat, im Sinne hatte, dass er sagt, ihr sollt in diesem Ganzen, was die Menschen dort tun, im Rahmen der Götzenanbetung, im Rahmen ihrer Feier, im Rahmen ihrer Trinkexzesse, sollt ihr nicht mitmachen. Das, ihr dürft euch nicht so volllaufen lassen innerhalb dieser irgendwelchen religiösen oder meinetwegen auch kulturellen Praktiken, dass ihr nicht mehr Herr eurer Sinne seid und dass ihr den Verstand verliert. Wenn wir dieses Wort Ausschweifung anschauen, denn Paulus sagt, das Problem, das dabei entsteht, wenn ihr zu viel Wein trinkt, ist Ausschweifung. Nun, dieses Wort, das wird vom Logos Wörterbuch übersetzt mit maßloser Lebensstil oder verantwortungsloses Verhalten. Und das spricht eben dafür, dass jemand immer wieder mal zu viel trinkt. Es ist ein Lebensstil, der ohne Verantwortung ist. Und das ist logischerweise ein Problem. Es gibt viele andere Stellen in der Bibel, die das Alkoholtrinken bis zum Betrinken verurteilen. Und ich denke, wir können und sollten als Christen summieren, selbst wenn jemand sich dazu entschließt, nicht auf Alkohol grundsätzlich zu verzichten, sondern er sagt, ja, Alkohol können wir auch trinken, auf biblischer Grundlage, sollte er nie so viel trinken, dass er sich betrinkt und dabei die Kontrolle über seinen Verstand und über seinen Körper verliert. Und ich denke, das kann man als Summe des Ganzen so zusammenfassen. Ich möchte aufgrund des anderen, sehr viel wichtigeren Themas mit meinem Alkoholausflug jetzt enden. Und ich hoffe, dass ihr alle mit mir mitgehen könnt, dass ihr sagt, ja, die Bibel verbietet es nicht, aber wenn, dann wollen wir es genießen, weil Gott es uns gegeben hat, dann wollen wir uns daran erfreuen und es nicht so in einem übermäßigen Maß nehmen, dass daraus ein unverantwortliches Verhalten entsteht. Ein Verhalten, wo wir nicht mehr mit unserem Verstand vernünftig entscheiden können, was Gott will, was Gott nicht will. Aber wir können ja eine Parallele ziehen und uns fragen, einfach als Anwendung, nicht als Bedeutung dieses Textes. Wenn das Problem beim Alkohol nicht die Substanz an sich ist und die Substanz an sich ganz gut ist, in Ordnung, denn Jesus sagt sogar, trinkt von diesem Wein als Erinnerung an das Blut, das ich für euch vergosse. Er sagt nicht, nehmt reines Wasser oder etwas dergleichen, sondern er sagt, Wein, wir sollen das Wein nehmen, den Wein nehmen. Wenn also etwas an und für sich Gutes und von Gott Gegebenes in einem maßlosen, also in einem gewissen, wenn es zu viel wird, dass es maßlos wird und ins Schlechte kommt, in ein verantwortungsloses Wesen hinein, dann müssen wir uns fragen, gibt es nicht vielleicht auch andere Bereiche in unserem Leben, wo etwas an und für sich Gutes oder zumindest Neutrales in ein ausschweifendes Leben hineinkommen kann? Nun, klar können wir hier sehr schnell die Parallele zu Drogen nehmen. Ja, wir sagen auch, andere Drogen können uns des Verstandes, können uns den Verstand rauben. Sie können in ein sehr verantwortungsloses Verhalten hineinführen, in einen Lebensstil, der wirklich nicht mit dem Leben, das Gott uns Christen geheißt zu tun, vereinbar, zusammenzubringen. Aber es sind nicht nur irgendwelche Drogen, irgendwelche Süchte. Es gibt so viele andere Süchte. Nehmen wir zum Beispiel Glücksspiele. Wie viele Menschen haben ihre Familien und ihr Leben durch Glücksspiele ruiniert, ohne dass sie jemals ihren Verstand durch Drogen oder Alkohol oder sonstigen Sachen an den Nagel gehängt hätten? Natürlich können wir, wenn wir bei Glücksspielen sind, auch wieder in die andere Art von Mediensüchten und Spielen auf den digitalen Geräten bringen. Sicherlich kann man vielleicht sagen, das ist ja an und für sich nicht Sünde. Aber wie oft führen solche Spiele dazu, dass wir unsere eigentlichen Pflichten und unsere eigentlichen Aufgaben vernachlässigen und zu einem verantwortungslosen Verhalten führen? Und damit ist jemand, der so lebt, ebenfalls sozusagen macht er sich der gleichen Sünde oder der gleichen Art von Sünde schuldig wie derjenige, der im Alkoholexzessen irgendwo ein völlig verantwortungsloses Leben führt. Oder wenn es irgendwelche Filme sind, die wir schauen, insbesondere mit pornografischen oder pornografieähnlichen Inhalten. Also selbst wenn es nicht Filme sind, wenn es einfach nur Bilder sind. Es kann uns so weit führen, dass wir das wollen und viele andere wichtige Dinge vernachlässigen. Oder es kann das Feiern sein. Das ganz normale Feiern, in dem wir niemals betrunken sind, aber einfach nur, wir wollen Spaß am Leben und Vergnügen. Und wir streben so sehr nach dem Vergnügen, welcher Art auch immer es ist, dass es nicht mehr ein dankbares Genießen ist, was Gott uns gibt und wir in einer Gesellschaft genießen können, sondern es geht nur noch um uns, ums Konsumieren, um Vergnügen, welcher Art auch immer. Und so kann etwas, was an und für sich gut sein kann, wird schnell zu einer Lebensart, zu einem Lebensstil des Vergnügens, sodass andere wichtige Dinge vernachlässigt werden. Und damit machen wir uns auch manchmal als Christen, ohne es wirklich zu merken, dem Alkoholiker gleich. Oder es kann die Karriere sein, die mich so weit treibt, dass ich die Familie vernachlässige und ein verantwortungsloses Leben als Vater oder Ehemann führe oder auch als Mutter, weil ich so stark in meine Karriere hinein investiere. Das sind Anwendungen, die wir hieraus ziehen können. Ich nenne es dieses Ersatzprinzip. Das Ersatzprinzip, ja, es geht ja beim Alkohol um einen Rausch, eine Sinnesveränderung mit einhergehendem neuartigem Erlebnis, das ja oft auch als angenehm empfunden wird. Und dabei wird man vom Wesen her verändert. Wir werden lockerer, wir werden furchtlos, freudig, aufgeheitert, motivierter, enthemmt. Wenn man jetzt diese Eigenschaften an und so einfach für sich nimmt, für sich alleine, ohne in Bezug auf Alkohol, könnte man sagen, eigentlich ist es doch das, was wir brauchen. Denn wie oft, wenn wir Zeugnis geben wollen von Gott, wenn wir das Leben mit Gott leben wollen, in Freimütigkeit, dann bräuchten wir furchtlos das Evangelium zu verkünden. Wie wäre es, wenn wir es freudig in Christus täten, aufgeheitert im Werk des Dienstes, motiviert, das Werk Gottes anzupacken und völlig enthemmt beim Zeugnis geben? Sprich, all diese Eigenschaften bringt der Alkohol. Aber was kommt beim Alkohol am Ende bei herum? Wenig Zeugnis Gottes, wenig Werk Gottes, wenig Dienst im Sinne Gottes, um nicht zu sagen, gar keiner. Wir können also sagen, die Art der Veränderung ist gut, aber das Ergebnis der Veränderung ist schlecht. Wir ersetzen es. Es ist eine Sache, die wir an und für sich brauchen sogar und die wir erreichen sollten. Und es gibt einen Weg dahin und wir ersetzen es mit etwas, das mehr oder weniger fast das Gleiche macht von seiner Art her, aber ein völlig anderes Ergebnis hervorbringt. Das Ergebnis dieser Veränderung, wenn wir sagen wollen, wir möchten auch furchtlos sein, freudig in Christus, aufgeheitert, motiviert, enthemmt, im Sinne in Richtung Gott, Was du dann brauchst, ist eigentlich eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Denn das ist das Typische, was den Menschen passierte, wenn in der Bibel davon beschrieben ist, dass sie den Heiligen, voll Heiligen Geistes wurden. Dann waren sie auf einmal furchtlos, das Evangelium zu verkünden. Sie waren freudig in Christus, selbst wenn sie leiden mussten. Sie waren aufgeheitert im Werk des Dienstes. Die Motivation war da, das Wort lief, die Leute verbreiteten es. Und sie waren enthemmt, das Zeugnis zu predigen, von den guten Taten Gottes zu sprechen. Diese Art der Veränderung, die wir nur durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen, ersetzen wir durch ein Füllen mit Alkohol. Dabei kommt aber was ganz anderes raus. Das Problem ist, der Alkohol führt nur hervor, was in unserem Menschen natürlicherweise in unserem Herzen drin ist. Und das ist Selbstsucht. Das ist Selbstanbetung. Ich-Bezogenheit. Und genau das tut der Alkoholiker, wenn er betrunken und aufgeheitert ist. Das muss kein Alkoholiker sein. Das kann ein ganz normaler, vernünftiger Mensch sein, der sich einfach einmal betrinkt. Und wenn er dann die Selbsteinschätzung nicht mehr so richtig da ist, dann gibt es eine völlige Fehleinschätzung seines Selbst, eine Überheblichkeit, all dessen, was in seinem Herzen drin ist. Aber wenn wirklich Gottes Wesen herauskommt, müssen wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und so kann man sehr gut verstehen, warum Paulus sagt, berauscht euch nicht mit Wein. Daraus entsteht nur ein unordentliches Wesen. Das ist Ausschweifung, was daraus kommt, sondern vielmehr werdet voll Geistes, denn der Geist wirkt das, was wirklich aus euch herauskommen soll. Nun, dieser Ersatzprinzip ist häufig so, dass wir, wenn wir das einmal auch in anderen Lebenssituationen umsetzen, dann können wir sagen, die Arbeit kann manchmal ein Ersatz dafür sein. Also die Karriere, die Selbstverwirklichung auf der Arbeit, obwohl Arbeit an und für sich eine gute Sache ist, kann eine angestrebte Selbstverwirklichung und Karriere auf der Arbeit die Sorge für die Familie und den Dienst, den wir auf der Arbeit tun könnten, ersetzen. Gerade in meinem Beruf kann man das sehr gut gegenüberstellen. Wenn ihr zum Arzt geht, wollt ihr dann lieber einen haben, der dienend hilft oder einen, der um seine Karriere besorgt ist? Beide sind Arzt, beide kümmern sich um den Menschen und beide wollen das Problem lösen. Nur der eine hat das, was Gott vorgesehen hat, als Dienst am Nächsten ersetzt durch Karriere. Der Erfolg soll mir dienen. Beide wollen, dass die zum Beispiel Operation gelingt. Der eine, weil er um den Menschen bemüht ist und ihm dient. Der andere, weil er um seine Ehre bemüht ist. Es macht natürlich nicht Ehre, wenn ein Chirurg eine Arbeit macht, die dauernd mit Komplikationen behaftet ist. So ersetzen wir in unserem Leben häufig. In einer an und für sich neutralen oder sogar guten Sache ersetzen wir das, was Gott vorgesehen hat für diese Sache, durch etwas anderes. Hobbys. Wie oft sind Hobbys Selbstverwirklichung oder die Flucht vor Aufgaben? Statt dass wir mit unserem Hobby Menschen dienen, geht es uns darum, mit unserem Hobby uns irgendwie abzusondern, vor den Aufgaben, vor den anderen Menschen zu fliehen und unsere Ruhe zu haben. Oder das Essen. Statt mit Dankbarkeit genießen in Maßen, gibt es ein begehrliches Füllen über die Maßen. So ersetzen wir das Essen, das als Anbetung und Dankbarkeit Gottes gedacht war, und wir können es genießen, all diese Herrlichkeiten, die Gott gegeben hat, ersetzen wir mit Selbstdienst. Es muss mir dienen. Wir können das so viel weiterführen, diese Liste. Medikamente. Ja, anstatt dass wir dankbar annehmen, dass es Gottes Gabe ist, die er Menschen gegeben hat, um dazu helfen, ist das der Ersatz für unsere Hoffnung. Und wir setzen unsere Hoffnung mit ängstlichen Sorgen um unser Wohlbefinden in irgendwelche Therapien. Dieses Ersetzen gibt es so oft in unserem Leben. öffnet die Augen in eurem Leben und schaut, ob ihr nicht vielfach eine an und für sich gute Sache zu euren eigenen Begierden und Wünschen erfüllt, anstatt dass sie Gott dienen und anbeten oder dem Nächsten dienen. Nun, das Gegenteil von dem Ganzen, und wir wollen uns weniger damit aufhalten, was das Ganze Schlechte ist, was wir nicht tun sollen, sondern vielmehr wollen wir jetzt anschauen, was ist denn nun das, was wir tun sollen. Nun, Paulus sagt ganz klar, nicht voll Wein brauschen, sondern voll Geistes werden. Das ist ein Befehl, werdet voll Geistes. Also er hat zwei Befehle, zwei Imperative. Berauscht euch nicht mit Wein, werdet voll Geistes. Und dieses, was wir tun sollen, darauf wollen wir uns jetzt sehr viel ausführlicher aufhalten. Und ich möchte da nicht nur die restliche Zeit dafür verwenden, sondern eben auch den nächsten Gottesdienst, wenn ich das dann weiter auslegen werde, weil es so wichtig ist, dieses Thema für unser Leben. Und ich möchte auch sehr, sehr gerne, und mir liegt wirklich viel daran, dass ihr alle eine festes, fundierte Meinung dazu habt, nicht Meinung, sondern ein Wissen, was die Bibel tatsächlich zu dem lehrt, was der Geist tut und wie wir voll Geistes werden können. Nun, lasst uns heute einfach anfangen. Erfüllt werden mit Heiligem Geist. Was bedeutet das? So, nun ist es schwierig. Jetzt kann es sein, dass ihr ein Gefühl dafür habt, was das heißt. Aber woher nehmt ihr euer Gefühl, was es heißt, voll Geistes zu werden? Nehmt ihr es aus dem Wort füllen, wie ihr es versteht, indem ich ein Glas voll mache oder es eben leer mache? Und so muss ich immer irgendwie ein bisschen nachkippen. Also ich muss Bibellesen nachkippen oder ich muss Gebet nachkippen, damit mein Geist Teil im Herzen voll wird. Oder der andere sagt vielleicht, eine Geistesfülle ist all das genommen, was über den Heiligen Geist geschrieben steht, und er wirft viele Aussagen über den Heiligen Geist zusammen. Nun, ich möchte erstmal mit ein paar Dingen vielleicht beginnen aufzuräumen. Wenn in der Bibel steht, der Geist kam über sie und dann passierte dies oder jenes, ist das nicht gleichzusetzen mit der Fülle des Geistes. Es ist nicht das Gleiche. Nun sagt ihr euch vielleicht, Andreas, Moment, die Bibel spricht so oft manchmal mit unterschiedlichen Worten von der gleichen Sache. Woher willst du wissen, ob unterschiedliche Bezeichnungen das Gleiche benennen oder nicht? Nun, die Sache und der Zusammenhang sagen es. Erst einmal, wenn zwei verschiedene Worte oder zwei verschiedene Aussagen benutzt werden, geht davon aus, dass zwei verschiedene Sachen gemeint sind oder zumindest zwei verschiedene Ansichten ein und derselben Sache. Das ist der normale Sprachgebrauch in unserem Leben. Wenn jemand von Angst und der andere von Furcht spricht, dann ist schon allein intuitiv die Frage, sprechen die beiden jetzt von der gleichen Sache oder nicht? Gibt es einen Unterschied zwischen Angst und Furcht oder gibt es nicht? Das fragen wir uns automatisch schon, weil zwei verschiedene Worte genutzt werden. Manchmal sehen wir anhand des Zusammenhangs, ja, der benutzt das so durcheinander, das ist bei ihm synonym. Also er verwendet das eine wie das andere, er macht dort keinen Unterschied. Beim anderen können wir bemerken, er macht einen klaren Unterschied, wenn er mal dieses oder mal jenes Wort benutzt. Und ich bin davon überzeugt, nach all dem, was ich bislang untersucht habe in der Bibel bezüglich der Fülle mit dem Geist und der Geist kam über sie, es ist nicht das Gleiche. Ich wüsste von keiner einzigen Situation, wo sowohl dieser als auch dieser Begriff für die gleiche Tat genutzt wird. Das heißt, wir haben keinen Anhalt, davon auszugehen, dass diese zwei Bezeichnungen das Gleiche meinen könnten. Also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht das Gleiche wie der Geist kam über sie. Abgesehen davon, der Geist kam über sie, finden wir sehr oft im Alten Testament. Soweit mir bekannt ist, ein einziges Mal im Neuen Testament. Das war aber zu einem Zeitpunkt, als es heilsgeschichtlich noch alttestamentlich war, und zwar der Geist kam über Maria und sie wurde schwanger. Ja, da wurde sie nicht mit Heiligem Geist erfüllt, er kam über sie und sie wurde schwanger. Ansonsten ist gerade im Neuen Testament immer mit Erfüllung des Heiligen Geistes beschrieben und meistens wird danach auch eine Folge beschrieben, was daraus entstanden ist. Zweitens, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht gleich die Innewohnung des Heiligen Geistes. Oder es ist nicht das Gleiche wie die Salbung oder die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und es ist auch nicht das Gleiche, was Taufe mit dem Heiligen Geist meint. All diese Dinge sind verschiedene Sachen. Einige von diesen Sachen, und ich werde beim nächsten Mal genauer auf die einzelnen Dinge eingehen, um eine Klarheit reinzubringen. Einige dieser Sachen, wie zum Beispiel Salbung und Versiegelung mit dem Heiligen Geist, sind durchaus miteinander verwandt und sie beziehen sich mehr oder weniger auf das gleiche Ereignis, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder in unterschiedlichen Sichtweisen. Aber all diese Sachen ist nicht Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nun fragt ihr vielleicht, was ist denn dann nun Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Nun, wenn du erfüllt mit Zorn bist, stell dir vor, du bist so richtig voller Zorn. Was beherrscht dich dann in deinen Entscheidungen? Der Zorn, oder? Sehr wahrscheinlich. Und dennoch beherrscht er dich nicht so, dass du gar nicht anders entscheiden könntest. Wenn du voller Zorn bist, aber vor deinem Chef stehst und ohnehin schon Angst hast, den Arbeitsplatz zu verlieren, wirst du dir gehörig auf die Zunge beißen und wirst nicht schimpfen. Aber wenn du voller Zorn vor deinen Kindern stehst, die merken das immer. Sie merken, aha, Papa wird wieder mal von seinem Zorn beherrscht. Und er kann sich selbst nicht beherrschen, sondern der Zorn beherrscht ihn. Wenn du voller Bitterkeit bist, was beherrscht dann deine Gefühle? Die Bitterkeit, oder? Es ist sehr, sehr schwer, wenn man Bitterkeit hat, zu lieben und diese Gefühle der Bitterkeit loszuwerden. Es ist ein Kampf, den wir bewusst führen müssen. Wenn du voller Angst bist, was wird dann deine Entscheidungen beherrschen? Die Angst. Wir können sagen, wenn du von etwas erfüllt bist, wird dieses Erfülltsein deine Entscheidungen beherrschen. Und zwar zugunsten dessen, was die Erfüllung will. Wenn du erfüllt bist voll Hunger, wird die Entscheidung so gefällt werden, dass der Hunger bekämpft wird. So kompliziert drücken wir das im Leben nicht aus. Ne? Wir sagen, ich gehe in den Kühlschrank und nehme mir was zu essen. Wenn du voller Trauer bist, wird die Entscheidung, was du jetzt als nächstes tust, davon bestimmt sein, was der Trauer dienlich ist. Manchmal wollen wir der Trauer entgegenwirken, manchmal sagen wir aber, ist es jetzt gerade gut, wenn wir noch ein bisschen traurig sind und wir kämpfen nicht gegen die Trauer. Zum Beispiel, wenn wir einen lieben Angehörigen verloren haben, dann gibt es keinen Grund, seine Trauer irgendwie zu bekämpfen. Aber dann würden wir nicht lustige, fröhliche Musik hören. Natürlich kann unser Verstand entscheiden, ich drehe jetzt lustige, fröhliche Musik an, damit ich ein Tänzchen anlegen kann. Das machen wir nicht, weil wir diese Trauer angemessen empfinden und etwas tun, was dieser Trauer dienlich ist. Dieses Beherrschtsein, also Erfülltsein mit etwas, bringt uns also dazu, unsere Entscheidungen zugunsten dessen zu fällen, was uns erfüllt. Aber es sind immer noch unsere Entscheidungen. Nun, wenn wir jetzt mit Heiligem Geist erfüllt sein sind, werden wir auch vom Heiligen Geist entsprechend beherrscht werden. Aber nicht so, dass wir nicht mehr selbst entscheiden können, was wir tun. Wir sind von ihm beherrscht. Wir fällen also unsere Entscheidungen, die wir bewusst tun, zugunsten dessen, was der Geist will, was Gott will. Wir können also ganz kurz allgemein sagen, vom Heiligen Geist erfüllt sein heißt vom Heiligen Geist beherrscht sein. Aber nicht so, dass er mich zwingt, dies oder jenes zu tun, sondern unsere Entscheidungen werden so gefällt, dass sie dem Heiligen Geist, dass sie Gott wohlgefällig sind. Ich hoffe, das war so verständlich. Und es wäre gut, wenn ihr das in den Hauskreisen auch nochmal wiederholt. Jetzt gibt es hier ein Problem. Wenn wir schon dabei sind, einen Text so intensiv zu beobachten und alles rauszunehmen, was wir da rausnehmen können, so fällt uns natürlich auf, hier heißt es, werdet voll Geistes. Der Befehl geht an die Epheser. Paulus sagt den Epheser, also den Gläubigen, und wir dürfen das heute auf uns anwenden, die wir gläubig sind. Und er sagt, werdet voll Geistes. Aber dieses Werden ist ein Passiv. Dieses Vollgeistwerden ist nicht eine aktive Sache, die du tust, sondern das ist eine passive Sache, die an dir getan wird. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Immer die gleichen Beispiele sind manchmal gut fürs Einprägen. Stellt euch vor, die Krankenschwester kommt an diesen bettlägerigen Patienten, der an beiden Händen und Beinen Knochenbrüche hat und sich nicht selbst versorgen kann und sagt, jetzt werde gewaschen. Was soll der arme Patient machen? Ja, natürlich muss er gewaschen werden. Aber es ist ungerecht, wenn die Krankenschwester zu ihm sagt und ihm den Befehl gibt, jetzt werde gewaschen. Es ist schwierig. Und genau das ist das, was Paulus hier macht an die Gläubigen in Ephesus. Er sagt, werdet voll Heiligen Geist. Aber die Epheser, die konnten nicht den Heiligen Geist nehmen und in sich hineinstecken. Nun sagen wir, das Beispiel im Krankenhaus ist einfach. Die Schwester bittet, der Patient bittet eine liebe Schwester und sagt, bitte liebe Schwester oder Pfleger, werden Sie mich waschen? Der Arzt ist sehr ärgerlich, dass ich so dreckig bin und ich kann mich nicht waschen. Und dann sagt die liebe Schwester, ja, natürlich mache ich das. Und dann wird der Patient gewaschen. Also er bittet einfach. Und wenn wir schnell sind, als Christen sagen wir, genauso machen wir das auch. Wir bitten einfach Gott, dass er uns den Heiligen Geist gibt, dass er uns erfüllt mit Heiligen Geist. Und dann werden wir voll sein und dann wird alles gut sein. Bis ihr jemandem begegnet, der ein bisschen gemein ist und sagt, okay, dann zeig mir mal die Stelle, wo du dazu aufgefordert wirst, darum zu beten, voll Heiligen Geistes zu werden. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr diese Stelle gefunden habt, sie mir zu zeigen. Ich habe sie nämlich noch nicht gefunden. Aber ich habe sie vielleicht übersehen. Ich würde nicht von vornherein sagen, dass Bitten darum sei Sünde. Aber warum sagst du, das sei die Lösung, wenn Gott es als Lösung nirgendwo sagt? Und hier merken wir dürfen nicht von unseren Beispielen, die wir im Leben haben und sehen, einfach auf geistliche Dinge übertragen und es genauso machen. So wie der Kranke die Schwester bittet, ihn zu waschen, damit er gewaschen wird, machen wir das auch und wir bitten Gott, dass er uns mit Heiligem Geist füllt. Also wie gesagt, vielleicht habe ich es übersehen und ich will euch nicht davon abhalten, Gott darum zu bitten, dass er euch voll Geistes macht, aber das, was Gott uns in seinem Wort gibt, um voll Heiligen Geistes zu werden, das wollen wir betrachten. Und in diesen Bereichen, wo Paulus jetzt weiter die Verse 19 bis 21 aufreiht, was wir tun können, um voll Geistes zu werden, ist Gebet nicht mit enthalten. Und wenn wir die Parallelstelle in Kolosser 3 nehmen, ist Gebet auch nicht mit enthalten. Und wenn wir die anderen Bibelstellen in der Apostelgeschichte, wo viel davon geschrieben steht, voll Heiligen Geistes werden, studieren, dann merken wir wohl, dass Gebet eine Rolle spielt, aber nicht das Gebet um die Erfüllung des Heiligen Geistes, sondern da geht es um ein Gebet von anderen Dingen und am Ende des Gebetes kam es zu einer Fülle des Geistes. Aber die baten nicht darum, dass sie voll Geistes würden. Gut, also dieser Befehl ist im Passiv und wir brauchen jetzt eine Lösung, wie wir voll Geistes werden können. Und in diesem Fall werde ich euch nur einen Überblick geben. Die Verse 19 bis 21 werde ich beim nächsten Mal auslegen, aber ich will jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen, um euch nicht so ganz in der Unwissenheit zu lassen, wie wir nun voll Geistes werden können. Und die Elberfelder 1905 oder die Hückeswagener Edition von 2007 oder so, die übersetzen es ziemlich genau. Die meisten deutschen Übersetzungen schaffen es nicht so gut, die englischen schaffen es besser. Wenn ihr mal ganz genau schaut, im Deutschen findet ihr, also in den meisten Übersetzungen, in Epheser 5,19, da steht es, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen. Es ist im Deutschen grammatisch ein Befehl. Redet, tut es. Ich gehe davon aus, dass es in den russischen Übersetzungen nicht so sein wird, oder zumindest in vielen nicht so sein wird, und in den englischen auch nicht, weil hier eine bestimmte grammatische Form im Griechischen genutzt wird, die wir im Deutschen nehmen können, aber es ist ungewohnt, so zu reden. Und deswegen machen es die meisten Übersetzer nicht, weil sie eine Übersetzung haben wollen, die man gut lesen kann. Man müsste hier eigentlich viel mehr übersetzen. Werdet voll Geistes, redend zueinander. Oder alle Zeit Gott dem Vater danksagend. Oder euch einander unterordnend, also sogenannte Partizipien. Also Paulus sagt tatsächlich in den weiteren Versen vier Wege, voll Geistes zu werden. Zueinander redend, und wir werden beim nächsten Mal genauer betrachten, was heißt nun zueinander reden mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, also nicht irgendetwas reden, plaudern und quatschen. Sondern er legt den Inhalt schon so ein bisschen fest. Er sagt singend und spielend. Darüber werden wir uns auch genauer Gedanken machen und ich hoffe auch jemanden gewinnen zu können, der uns Vortrag über geistliche Musik in der Bibel geben wird. Generell, was sagt die Bibel über Singen, über Musik im Gottesdienst oder auch allgemein? Das würde an dieser Stelle sehr gut passen. Noch ist die Zusage nicht gekommen, aber die Bitte ist schon ausgestellt. Das Dritte, was Paulus sagt, was zur Erfüllung mit dem Geist dient, ist danksagend, oder eigentlich heißt es hier dankbar seiend. Es geht also nicht nur ums Danke sagen, sondern dein ganzes Wesen soll dankbar sein. Und das Vierte ist einander unterordnend. Und spätestens hier würde jeder von uns sagen, auf die Idee bin ich nie und nimmer gekommen, dass die Unterordnung untereinander zur vermehrten Geistesfülle führen kann. Aber wir merken, dass es Gott mit der Unterordnung so wichtig ist, dass wir sie vielleicht einmal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und ohne Punkt, ohne neuen Satz geht er dann gleich weiter mit, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Wir sehen hier, hier geht es überhaupt nicht um eine Strafe für eine Frau, weil sie als erstes von der Frucht im Garten gegessen hat, müssten die Frauen sich jetzt ihren Männern unterknechten oder irgendwie so etwas. Im strengen Sinne genommen ist das sogar für die Frau ein Weg, mehr Geistesfülle zu bekommen. Also wie gesagt, ich möchte darüber beim nächsten Mal mehr reden, heute nur so viel als Vorausschau. Wir werden dann auch noch Kolosser 3,16 genauer mitstudieren und merken, dass Kolosser 3,16 und Epheser 5, 18 bis 21 sehr parallel sind und sehr viele Gemeinsamkeiten haben, aber auch ein bisschen Unterschiede, also ein paar Nuancen verändert werden. Und dann werden wir merken, dass dort das Ermahnen und Lehren mit dazukommen. Und das Wort Gottes. Und zwar wird dort nicht gesagt, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, indem ihr singt und spielt und dankbar seid, sondern dort heißt es, lasst das Wort Gottes unter euch wohnen, indem ihr singt und spielt und dankbar lasst, ermahnt, lehrt. Und daraus können wir von dieser Parallelität schließen. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist heißt auch, erfüllt sein mit dem Wort Gottes und das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Aber diese Zusammenhänge wollen wir das nächste Mal genauer anschauen. Für heute sei es damit erstmal genug. Wenn ihr also voll Heiligen Geistes werden wollt, redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. dann singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und von Herzen. Seid dankbar immer für alles und ordnet euch einander unter, jeder dem, der über ihn von Gott gesetzt ist. Sei es der Ehemann, sei es die Eltern, sei es der Arbeitgeber, sei es der Staat oder unter welcher Autorität auch immer wir stehen. Gott will, dass wir uns einer Autorität unterordnen. Dann wird die Fülle des Geistes kommen. Und vielleicht noch so viel, man kann vieles tatsächlich auf zwei Grundpfeiler zusammenbringen, die beschreiben, wie wir zur Fülle des Geistes kommen. Und mindestens das kann sich jetzt, denke ich, jeder merken, hoffe ich. Zwei Grundpfeiler, auf denen wir alles andere aufbauen können. Und das ist Glaube und Gehorsam. Glaube Gott und seinem Wort, gehorche Gott und seinem Wort. Und das ist es, was letztendlich über einige Stufen dann auch tatsächlich zur Fülle mit dem Heiligen Geist bringt. Möge Gott euch alle darin segnen. Und ich wünsche, dass wir alle gemeinsam lernen, wirklich mit Heiligen Geist erfüllt zu werden. Auch wenn wir den Geist nicht in uns hineinstopfen können, haben wir einiges, was Gott uns in die Hand gibt, das wir aktiv tun können und sollen, um voll Heiligen Geistes zu werden. Amen. Lasst uns beten, bleibt sitzen. Vater im Himmel, ich bin dir sehr, sehr dankbar für dein Wort. Hättest du dich nicht offenbart und uns so vieles so klar und deutlich gesagt, dass wir schwarz auf weiß nachlesen, überprüfen können, wir wären in so vielen Dingen im Dunkeln. Wir wüssten nur von einem mächtigen Schöpfer, der zu fürchten ist, aber wir wüssten nicht, wie wir zu dir kommen könnten. Du hast uns alles gegeben. Ich bin dir wirklich dankbar. Ich wünsche mir so sehr, dass dein Wort wirkt. Ich weiß, es wirkt. Ich weiß, es wird nie leer zu dir zurückkommen. Aber möge es doch auch in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt wirken, dass neues Leben entsteht, dass Veränderung der schon wiedergeborenen Christen entsteht, viel mehr in dein Ebenbild, gerade auch uns als Gemeinde. Herr, führe uns dahin, wirklich im Gehorsam und im Glauben zu leben, damit wir erfüllt werden mit deinem Geist, indem wir zueinander geistliche Inhalte reden, indem wir dankbar sind, indem wir dir singen und spielen in unserem Herzen, indem wir uns Autoritäten unterordnen, die du uns gestellt hast. Wir sind in allem von dir abhängig. Und ich will dich bitten, gehorsam zu wirken, Glauben zu wirken, durch dein Wort, durch unser Leben. Ja, Vater im Himmel, ich bitte dich darum, in Jesu Namen. Amen.